Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Liebe Grandios-Freunde, schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Tobias Leminski und ich darf Sie heute aus Ravensburg begrüßen. Genauer gesagt beim KJC Ravensburg. Hier auf diesen Matten ist unsere heutige Gastgeberin, unser Studiogast, groß geworden. Anna-Maria Wagner, Judoka-Weltmeisterin und Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio. Danke, dass du uns hier in deinem Trainingswohnzimmer beherbergst.
Ja, sehr gerne.
Unser Thema heute ist der Frieden, genauer gesagt der innere Frieden. Was das alles mit einer Kampfsportlerin zu tun hat, wie man einen inneren Frieden trotz Leistungsdruck erlangen kann, das wird uns Anna-Maria heute zum Besten geben, erzählen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Anna-Maria, hier hat alles angefangen, hier in diesen kleinen Sporthallen. Wie ist das für dich, wenn du hier in dein Wohnzimmer kommst, nach jetzt der Zeit in Paris und vielen Reisen, die man da so als Judoka unternimmt? Wie ist das für dich, wenn man hier wieder nach Hause kommt?
Ja, es ist immer schön, wieder nach Hause zu kommen. Und hier hat sich tatsächlich auch wirklich nichts verändert. Also genau so war es auch vor 20 Jahren fast, als ich mit Judo angefangen habe. Und immer wieder ein Ort, in den man gerne zurückkommt.
Warum Judo? Ich meine, warum so eine Sportart? Was macht Judo für dich besonders? Was hat dich damals gereizt zu sagen, das ist es?
Also ich glaube, damals hat mich gereizt dieser Zweikampf. Das ist halt, dass man das irgendwie auskämpft, den Sieger. Dass man es so selber in der Hand hat in dem Moment. Geht man jetzt als Sieger oder als Verlierer von der Matte? Und ich bin generell, glaube ich, ein Typ, der so leistungsorientiert ist. Und ich war ganz früh schon ehrgeizig. Ich wollte immer die Beste sein in allem. Und Judo an sich finde ich eine sehr, sehr schöne Sportart, weil man braucht erstmal viele verschiedene Komponenten. Schnelligkeit, Kraft, Technik, Reaktion. Und es kann für jeden immer positiv ausgehen. Also es ist nicht vorbestimmt mit einer Zeit oder einer Weite oder einer Höhe, sondern man kann auf die Matte gehen und man kann einfach als Sieger von der Matte gehen. Und jede Sekunde zählt. Die Sekunde kann für dich sein, die kann auch gegen dich sein. Das musste ich jetzt schmerzlich erleben. Aber es ist einfach alles offen. Du fährst zum Turnier und du kannst dir als Ziel stecken, du gewinnst das Turnier. Und es ist realistisch, weil es kann alles, ist alles möglich.
Das sagst du so leicht, aber dahinter stecken natürlich wahnsinnig viele Trainingsstunden und Schweißperlen, die man da verliert. Wir sitzen hier in einer Halle, die jetzt nicht besonders klimatisiert ist. Das ist ja nicht immer nur, sagen wir mal, vergnügungssteuerpflichtig. Wie viele Stunden hast du hier verbracht, um am Ende mit so einem Selbstbewusstsein zu einem Turnier zu fahren, zu sagen, so, das Ding kann ich heute gewinnen?
Oh, da stecken natürlich ganz, ganz viele Trainingsstunden dahinter, harte, aber genau das macht auch Bock. Also man hat ja so ein Ziel immer vor Augen, man hat einen Weg, wo man hin möchte. Für mich war es dann irgendwann relativ schnell klar, ich will zu den Olympischen Spielen. Es war dann so ein Kindheitstraum und dafür opfert man auch gerne alles und man gibt alles und lässt den überwindet den inneren Schweinehund und geht noch einen Schritt mehr und noch eine Stunde mehr. Und ich finde, danach ist es auch ein geiles Gefühl, wenn man wirklich eine harte Trainingseinheit hatte und zwischendrin denkt man so, warum mache ich das eigentlich alles? Und danach hat man diese geschafft und denkt so, da ist man irgendwie stolz auf sich. Und ist ein gutes Gefühl, wenn man dann so eine Einheit auch hinter sich hat.
Wo kommt diese Freude an der Leistung her? Wer bei euch in der Familie war dieses, wo hast du diese Gene des Siegenwollens?
Ich glaube, so ein bisschen von meinem Papa eher, der hat früher auch sehr viel Sport gemacht, querbeet alles. Früher war es aber mit Leistungssport natürlich noch nicht so wie heute. Und ich weiß nicht, ich war irgendwie schon immer so gepolt. In der Schule wollte ich die Beste sein, im Judo will ich die Beste sein. Ja, diesen Ehrgeiz, ich weiß nicht, so ein innerer Antrieb, den ich einfach in mir drin habe.
Du bist hier, das haben wir jetzt sehr schnell gemerkt, als wir die Anfrage für diesen Raum hier gestellt haben, sehr beliebt. Du bist ein großes Vorbild für die Menschen hier, die freuen sich einfach, die sind sehr stolz auf ihre Anna-Maria Wagner, die sind da sehr stolz darauf. Es gab gleich hier vorne Blumen und die Trainerin wird auch noch kommen und alles. Ja, wenn man das hier so alles erlebt, was bedeutet dir das? Beziehungsweise, wie geht man auch damit um, dass man ja als Kind der Stadt so ein bisschen Vorbild ist und sich wahrscheinlich auch nicht so frei bewegen kann?
Ja, doch, ich kann mich schon frei bewegen. Ja, es ist eine schöne Ehre, würde ich sagen, so als Vorbild der Stadt da zu sein. Und es ist auch wahnsinnig, wie viele Leute einfach mitfiebern bei so Ereignissen. Und ich glaube, die ganze Stadt hat mir die Daumen gedrückt. Die ganze Stadt hat abgestimmt und hat, also als ich zur Fahnenträgerin gewählt wurde, da war zeitgleich gerade Rutenfest bei uns. Das ist ja das Traditionsfest bei uns. Und auf diesem Fest war ich das Gesprächsthema und es ging einfach nur ums Abstimmen. Also meine Eltern meinten, es war krass, wie viele fremde Leute sie auch angesprochen haben und gesagt haben, wie stolz sie sein können. Und ich habe schon abgestimmt. Und es ist einfach schön, dass so die Heimat irgendwie hinter einem steht. Ich habe auch den Verein nie gewechselt. Viele Athleten und Athletinnen wechseln ja noch auch einen Verein. Und für mich war immer klar, ich will diesen Verein, meinen Grundstein behalten. Und seit meinem ersten Judo-Tag bin ich KJC Ravensburg.
Das spricht für dich, für deine Treue. Dahinter steckt, also hinter diesem Vorbild steckt ja auch eine wahnsinnige Verantwortung. Es sind ja viele junge Menschen hier auch in der Stadt oder auch sonst in Deutschland. Nimmst du das wahr, so als Vorbild, dass das auch eine richtige Verantwortung ist?
Ja, mir ist es bewusst, dass ich es bin, aber mir fällt es manchmal immer noch schwer, dass ich es bin. Also ich sehe mich irgendwie nicht so als die Anna-Maria Wagner, die Weltmeisterin, so jetzt salopp gesagt, dass ich auf einer anderen Stufe stehe wie andere. Ich bin immer noch die gleiche Anna-Maria, die mal mit Judo angefangen hat. Ja, ich habe ein paar gute Erfolge, aber ich bin immer noch die gleiche. Deshalb fällt es mir manchmal schwer, dass ich für andere Leute ein Vorbild bin. Also es ist noch mal schwer, mich mit der Rolle zu identifizieren. Ich nehme es natürlich wahr und ich nehme die Rolle auch an und versuche mich bestmöglich natürlich auch als Vorbild zu zeigen.
Dazu gehört natürlich auch ein gewisser Alltag, den man sozusagen durchlebt. Als Leistungssportlerin, so ein Erfolg fällt ja nicht vom Himmel. Wie sieht so ein Alltag aus? Der muss ja wahnsinnig strukturiert sein.
Ja, das war aber tatsächlich schon immer, gerade zu Schulzeiten. Es ist vor allem sehr wichtig für mich gewesen, dass ich da irgendwie getaktet bin mit Schule, Lernen, Hausaufgaben, Training, Trainingslager, Wettkämpfe. Da waren wir auch unterwegs, dann Nacharbeit, Vorarbeit. Ja, aber man hat es einfach alles gerne gemacht, weil man dann gemerkt hat, ja, es funktioniert irgendwie. Die Erfolge waren früh auch irgendwie schon da. Natürlich war es jetzt nur nicht eine Bergfahrt. Es waren immer auch mal viele Niederlagen dabei. Aber ansonsten finde ich es auch cool, so einen gestrukturierten Alltag zu haben, gerade im Training. Wir trainieren zweimal am Tag, dazwischen macht man dann Physiotherapie, ja, so Regeneration. Ich esse gerne, ich koche gerne, also ich muss mich natürlich auch um die Sachen kümmern, ja, und dann ist der Tag auch schnell mal voll.
Ja, ist natürlich dahinter steht auch die Frage, was kostet so ein Erfolg? Also ist durchgetaktet so ein Tag, aber dahinter steckt ja auch viel Verzicht.
Das stimmt. Also man muss schon, wenn man diesen Leistungssport oder diesen Weg eingeht, zu 100% eingeht, ja, muss man leider auch viel absagen und auf viel verzichten. Aber es hat sich auch gelohnt. Also ist ja nicht so, dass es jetzt die größte Qual für mich war. Natürlich Geburtstage, Hochzeiten und so muss man halt dann absagen oder Familienfeste, da ist man dann oft nicht dabei. Aber wenn ich dann am Ende des Tages dann irgendwie eine schöne Medaille in der Hand habe, dann weiß ich halt auch, wofür sich das Ganze gelohnt hat.
Womöglich freuen sich die echten Freunde dann auch für die Medaille und wissen, den Verzicht dann auch zu
schätzen. Ja, natürlich. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass jemand beleidigt war, dass ich jetzt nicht gekommen bin.
Nee, Olympia ist nicht so doll. Ja, nee. Kommen wir mal auf Paris zu sprechen. Paris war ja für viele Reporter, die waren ja überschwänglich, die Spiele aller Zeiten, das Größte überhaupt. Sowas hat man noch nicht erlebt. Wie war das für dich als Fahnenträgerin in erster Linie, als Athletin, aber vor allen Dingen so neben den Wettkämpfen? Wie hast du Paris erlebt? Waren das diese Spiele, von denen alle gesprochen haben, dass das diese ultimativen Sommerspiele waren?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich ja gar keinen richtigen Vergleich habe, weil das krasse Gegenteil war ja Tokio. Ja, das waren ja die Geisterspiele. Wegen Corona gab es ja gar niemanden, keine Zuschauer. Man durfte sich auch nicht groß frei bewegen. Deshalb war das schon mal eine Steigerung von 100%. Ja, ich habe es irgendwie positiv alles wahrgenommen, freundlich. Irgendwie hatte ich schon das Gefühl, die ganze Stadt ist dabei und die hat Bock drauf. Und die Hallen waren voll, auch mit sehr vielen Franzosen. Also die einheimischen Fans waren lautstark vertreten. Also ich war noch in zwei anderen Städten, Wettkampfstätten. Und da war grandiose Stimmung. Also das muss man wirklich sagen. Und ich habe mich irgendwie herzlich willkommen gefühlt. Also es war wirklich ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl.
Wenn wir über Frieden reden, müssen wir über Sicherheit leider reden. In Zeiten von Terrorbedrohung und Krieg, Paris hatte, glaube ich, 15.000 Polizisten zusätzlich im Einsatz, die eben für Sicherheit gesorgt haben. Gott sei Dank ist da auch nichts passiert. Im Vorfeld gab es ein paar Vereitelungen, aber wie hast du das als Sportlerin wahrgenommen? Nimmt man das überhaupt wahr? Und ist das dieses erhöhte Sicherheitsrisiko mit Publikum für euch dann irgendwie auch belastend vielleicht sogar?
Nee, belastend überhaupt nicht. Also ich habe die Polizisten wirklich wahrgenommen, die waren wirklich an jeder Ecke. aber auch da war ich positiv überrascht, denn die waren alle sehr nett. Also nicht, dass Polizisten nicht nett sind, aber ich dachte am Anfang so, ja, es ist irgendwie eine ernste Lage, man weiß nicht, was kommt. Jeder wünscht sich einfach, dass die Spiele sicher zu Ende gehen. Und da dachte ich, es ist vielleicht ein bisschen rauer Ton, weil es halt um Sicherheit geht. Es ist ein wichtiges Thema. Klar. Thema. Ja. Aber die waren durch die Bank weg super nett. Also ich habe auch ein paar Mal irgendwie dann nach einem Weg gefragt oder wollte was wissen. Und dann haben sie es versucht zu erklären, auch immer gegrüßt. Ja, also man hat sie wahrgenommen, aber man hat sie positiv wahrgenommen. Und man hat sich natürlich gleichzeitig auch sicher gefühlt. Ich hatte nicht ein einziges Mal irgendwie Angst, dass ich jetzt in Gefahr bin oder dass da jetzt ja was passieren könnte. Die schotten es natürlich auch von uns gut ab, muss man auch sagen. Rückblickend weiß ich nicht, ob irgendwas mal war, aber es ging alles gut und waren wirklich nette Polizisten. Deshalb, ja, auch das habe ich positiv wahrgenommen.
Sehr schön. Lass uns mal über das Grundsätzliche reden. Was ist Frieden für dich? Was gehört für dich zum vollkommenen Frieden dazu?
Frieden, ja, bedeutet für mich, dass, also ich verbinde damit Ruhe auch, also das ist einfach, ja, kein Terror, kein Krieg, dass es einfach, ja, ruhig ist, friedlich ist, dass jeder mit jedem einfach an einem Tisch sitzen kann, dass jeder mit jedem Sport machen kann, in meinem, aus meiner Sicht, ja, das ist einfach Harmonie, das sind so die Begriffe, die mir da direkt einfallen.
Jetzt habt ihr oder hättest du ja einen solchen Frieden letztlich in dem Olympischen Dorf erleben können oder hast ihn vielleicht sogar erlebt. Ihr seid ja da mit mehreren Nationen aus allen Herren Ländern und alle möglichen Sportarten sitzen da zusammen in einem Olympischen Dorf. Das Dorf hat ja immer so was Friedliches. Ne? Wie war das für dich? Habt ihr das da so... Wie habt ihr das wahrgenommen, diese olympische Dorfatmosphäre?
Ja, ich fand die total schön. Es war wirklich wie so ein Dorfleben dort. Es war schön aufgebaut, die Gebäude waren cool, vom Design auch. Und man konnte sich frei bewegen. Keine Maske musste man tragen. Das heißt, man hat die Leute gesehen, das war auch schön. Ja, und es war wirklich wie so ein Dorfleben. Jeder macht da halt sein Ding, geht in die Mensa zum Essen, geht zum Kaffee, setzt sich in die Chill-Out-Lounge. Ich persönlich bin mit ganz vielen anderen deutschen Sportlern und Sportlerinnen ins Gespräch gekommen. Da hat man sich mal ausgetauscht, wenn man sich begegnet ist. Man hat die Leute immer an der Kleidung erkannt, weil also man wusste ja, wie die eigene Teamkleidung aussieht. Und da mussten wir uns ja immer bewegen. Und daher war es immer ganz einfach, weil man da wusste, wer zu einem gehört. Man hat immer alle gegrüßt, mal kurz gequatscht. Und wie läuft's bei dir? Und wie läuft's bei dir? Also ja, es war wirklich wie so ein Dorfleben, kann man so sagen.
Da sind ja auch ein paar Freundschaften entstanden. Also es gibt jetzt zum Beispiel im Netz mehrere Videos, wo Sportler auch Musik zusammen machen, zusammen Gebetsgruppen und solche Sachen da zusammen singen. Hast du sowas auch erlebt?
Ich bin schon mit, gerade mit ein paar Handballmädels bin ich so ins Gespräch gekommen oder ja, mit anderen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass enge Freundschaften entstanden sind, aber schon so, man kennt sich durch manche Events und dies und das und dann ist es einfach wie so ein bisschen wie so ein Klassentreffen manchmal. Also alle kommen wieder zusammen, wenn irgendwie ein Ball oder ein anderes Event ansteht, dann kommen da wieder alle zusammen und dann, ja, tauscht man sich aus. Es ist wirklich so, dass es so eine schöne Atmosphäre, ein schönes Klima ist, so.
Viele von diesen Freundschaften, wir haben es gerade erzählt, die Yemisi hat ja da auch mit mehreren Nationen zusammen im Worship dann da am Klavier gezeigt. Und dann haben sie dann auch nach den Medaillengewinn viele Sportler ihren Glauben, ihre Kraftquelle so ein bisschen gezeigt oder haben den Erfolg darauf zurückgeführt sogar. Also nur mal ein paar Namen zu nennen, der Brasilianer Medina, der nach dem Surf-Erfolg ein ikoneartiges Foto entstehen lässt. Dann die Sportlerin, die mit Gebärdenschrift, weil man es ja eigentlich untersagt, trotzdem ihren Glauben irgendwie zum Ausdruck bringen will. Djorkaeff, der zu seiner Familie rennt, der danach auch sagt, das war der größte Erfolg meiner Karriere und der hat nun wirklich ein paar Sachen gewonnen. Yemisi, die Rücken, also die Nummer dann nochmal reinhält und auch danach dann singt in allen Pressekonferenzen. Das war ja schon irgendwie auffällig, dass da viele Sportler danach sozusagen diese Kraftquelle Glaube zum Besten gegeben haben. Ist dir das auch so aufgefallen? Oder ist das jetzt nur mir, weil ich in so einer Bubble sitze? Aber ist dir das auch aufgefallen? Und hast du auch so eine Kraftquelle?
Mir ist es teils aufgefallen, aber da ich selber vor Ort war, war ich noch immer so in meinem eigenen Film und dann habe ich nicht so viel nach rechts und links geschaut und auch nicht so viel Fernsehen geschaut. Auf eine gewisse Art und Weise habe ich schon auch meine eigene Kraftquelle. Ich habe so über die Jahre so meinen eigenen Glauben entwickelt und ja, irgendwie hatte ich eine ganz besondere Verbindung auch zu meiner Oma und die ist relativ früh gestorben und irgendwie glaube ich immer so, dass meine Oma sitzt da oben und passt auf mich auf, geht mit mir zu jedem Wettkampf und ja, das sind so ein paar Quellen, die an die ich glaube und einfach die mir so ein bisschen Halt geben.
Schön. Du durftest das deutsche Team als Fahnenträgerin repräsentieren. Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Es gibt ja dieses berühmte Video, wo du davon erfährst und dann ja gerührt mit Tränen zurück zum Team läufst. Wie war das für dich, als dann da der Anruf kommt und gesagt wird, du vertrittst jetzt die Nation?
Ich war sprachlos. Also ja, ich habe erstmal geheult. Ich konnte gar nichts sagen. Ich konnte nicht mal antworten. Ich habe damit einfach nicht gerechnet. Für mich war das schon eine Riesenüberraschung, dass ich überhaupt zur Wahl stand, weil wir haben so viel tolle Sportlerinnen. Und es ist krass, dass ich dann eine von den drei Frauen da war und fand ich schon grandios. Und ich habe ehrlich gesagt einfach nicht damit gerechnet, dass ich gegen zwei so andere starke Frauen da das Rennen mache. Im Nachhinein wurde mir so gesagt, ich habe dann der angerufen hat vom DOSB, der war so gerührt, dass er mitgeweint hat.
Schön.
Am Telefon. Das ist eine ganz, ganz große Ehre. Und mich hat stolz gemacht, dass ich diese Fahne tragen durfte. Und noch viel schöner war es, dass ich meine Sportart repräsentieren konnte. Judo ist eine Randsportart. Viele kennen es zwar, können damit aber nicht so viel anfangen. Und es freut mich einfach. Ich bin die erste Judoka oder generell unter den Jungs und Mädels, die die Fahne tragen durfte. Und dann ist es schön, dass Judo da mal vertreten war.
Ja, neben so einem Weltstar wie Schröder, ich meine, den dann wirklich jeder kennt. Und das Schöne an dieser Auszeichnung, an dieser Ehre ist ja, dass es sozusagen eine Ehre ist, die man nicht zugeteilt bekommt, sondern da wird man gewählt.
Ja.
Das heißt, Sportler und auch letztlich die repräsentierst, die Zuschauer, haben dich gewählt. Was bedeutet dir das?
Ja, es ist unglaublich, gerade von der Sportlerseite aus, dann irgendwie aus den eigenen Reihen gewählt zu werden. Es ist noch fast eine größere Ehre, quasi von den Gleichen dann irgendwie gewählt zu werden. Ich bin auch im Dorf angekommen am ersten Tag und da kamen ganz viele, auch Trainer, die mir gratuliert haben, die gesagt haben, ey, wir freuen uns, dass es du geworden bist. Also, ja, es ging runter wie Butter. das war wirklich schön.
Ja, wird sicherlich auch daran liegen, dass du der bist oder die bist, die du bist. Ravensburg ist deine Heimat, deine Familie lebt hier. Wir sehen hier viele Leute, die dich unterstützt haben, schon vorher, aber auch nachher, während der Wettkämpfe. Wie war das für dich, dass diese Familie, diese Menschen, die dir so nah sind, die dich auch ausmachen wahrscheinlich, mit dir in Paris waren und dich dann dort auch unterstützt haben?
Es war total schön, vor allem, weil es ja vor 3 Jahren nicht geklappt hat mit Tokio und wir da auch schon alles hatten, Tickets und Flüge. Es ist schön, dass man weiß, dass die Leute in der Halle sind und quasi ja supporten und für einen da sind. Ich nehme sie beim Kämpfen nicht wahr, weil da bin ich natürlich voll in meinem Fokus. Aber gerade, ich hätte natürlich gerne mit denen gefeiert am Ende des Tages, aber so ging halt nicht. Und dann war es umso schöner, dass die da waren und quasi mir Trost gespendet haben, beziehungsweise mich dann einfach einen Arm genommen haben. Wir sind dann noch irgendwie zusammen essen gegangen und dann tat es einfach gut, dass sie da waren vor allem, ja.
Du sagst, du hast sie nicht im Wettkampf wahrgenommen. Also man sieht es mir vielleicht nicht mehr an, aber ich habe mal erfolgreich Fußball gespielt und wenn mein Vater hinterm Tor stand, dann bin ich 1 Meter höher gesprungen. Weiß nicht warum, aber es war so. Mhm. War das bei dir nicht auch so, dass du, ist das eine Last oder ist das eher eine Motivation, wenn man dann weiß, die mich das ganze Leben lang getragen haben, auch als Leistungssportlerin, sind jetzt hier?
Ich würde schon sagen, dass es eine Motivation ist, aber ich versuche das nicht so dolle in meinem Gehirn anzunehmen oder wahrzunehmen, weil ich mir nicht von außen Druck machen.
Das kann die berühmte Sekunde kosten.
Ja. Ja, genau, sondern also ich nehme das wahr, ich freue mich und ich bin auch stolz, dass sie irgendwie hergekommen sind und mich da auf dem Weg begleitet haben und dankbar vor allem. Aber Wettkampf ist so, ich bin in meinem eigenen Game. Da, sobald ich diese Matte betrete, gibt's nichts außer mich und die Herausforderung, die gegenüber von mir steht. Und da lasse ich die Gedanken nicht so nah an mich ran, weil ich will nicht, dass die mich dann irgendwie beeinflussen. Also bei mir ist dann eher so ein bisschen anders. Ich schotte das ab, ich packe das in eine Schublade hinten in mein Gehirn rein. Weiß, dass sie da sind, gibt mir ein gutes Gefühl, aber dann ist mein Game und da gibt's nichts anderes außer mich und die gegenüber.
Ja, wir alle kennen ja diese berühmten Bilder, wenn ein Fußballer aufs Feld geht, dann bekreuzigt er sich, küsst den Rasen. Bei euch Judoka sieht es ein bisschen anders aus. Eigentlich ganz witzig oder ungewohnt auch, aber irgendwie spannend. Was machst du vor dem Wettkampf, um sozusagen dann da völlig fokussiert zu sein? Weil du tauchst ja deine Welt ein, dann bist du ja weg.
Ja, ich führe sehr viele Selbstgespräche, sehr viele. Am Ende auch einfach laut. Manchmal erschrecke ich selber, dass ich die Bilder dann sehe, was ich da gerade sage. Ich bin einfach in meinem eigenen Film. Also für mich ist, wie gesagt, mein Kopf ist einfach meine Waffe. Das ist 80% auf der Matte macht mein Kopf. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich in diesen Tunnel reinkomme, in diesen Fokus reinkomme. Das mache ich mit Visualisieren, mit Selbstgesprächen. Ja, und dann gehe ich auf die Matte. Und für mich ist immer so, wenn dein Fuß die Matte betritt, dann legst du einen Schalter um. bam, fertig. Und dann, ja, wenn ich mit meinem Fuß auf die Matte bin, dann bin ich da. Und ja, das sind so meine Rituale, bevor ich auf die Matte gehe.
Das ist auch ein Stück weit so dieses, wie viel, oder andersrum, wie viel inneren Frieden braucht man, um in dieser Situation, wenn man die Matte betritt, zu sagen, das war's, jetzt bin ich hier und alles andere ist ausgeblendet.
Ja, ich glaube, man muss im Vorhinein schon so mit sich im Reinen sein. Aber ja, kann ich eigentlich immer sein, weil ich bereite mich ja bestmöglichst vor. Ich versuche die Tage davor alles richtig zu machen, in Anführungszeichen. Man hat ja da so seine Routinen, man macht die Ernährung, ich muss auf die Waage gehen, ich visualisiere mir meine ersten ein, zwei Kämpfe und habe da schon so meine Routinen, die mir dann eine gewisse Sicherheit geben, auf die ich mich verlassen kann. Und ich sag mir auch immer eine Woche davor schon, jeden Tag mehrmals, wenn ich an dem Tag X aufstehe, bin ich zu 100% da und ich bin bereit, 110% zu geben. Und ich programmiere quasi mein Gehirn. Und egal, wie schlecht die Vorbereitung läuft oder wie schlecht die Tage davor sind, ich weiß, wenn ich aufstehe, am Wettkampftag bin ich da und es funktioniert wirklich, weil ich es einfach vorprogrammiere. Und das ist sowas, worauf ich mich dann verlassen kann, was dann in dem Fall mein innerer Frieden ist. Ich kann mich dann wirklich nur aufs Kämpfen konzentrieren und muss mich nicht auf andere Sachen konzentrieren. Und ja, ich habe das angefangen und es funktioniert wirklich. Und dann kann mich davor auch nichts aus der Ruhe bringen, weil ich mich immer auf diesen einen Tag verlassen kann.
Das klingt nach sehr viel Optimismus, sehr viel positive Energie, die da in dir drin steckt. Erstmal beeindruckend. Aber wenn man dann sieht, okay, da ist natürlich die Fallhöhe deutlich höher. Ja. Wenn man dann, so wie du, als aktuelle Weltmeisterin zu den Olympischen Spielen fährt und sagt, so, jetzt gewinne ich das Ding, her mit der Medaille, und dann wird's der 5. Platz. Also noch nicht mal mehr Bronze oder Silber. Ich sag mal so, in anderen Sportarten würde man von einem Bauchklatscher reden. Wie bitter war das für dich, diese eine Sekunde, wie du sagst, zack, nicht da und schon liegt's auf dem Rücken?
Ja, es war total bitter. Ich kann es auch manchmal noch gar nicht fassen. Mich beschäftigen die Kämpfe auch noch ganz schön. Also ich träume davon und gehe die durch, was ich falsch gemacht habe und was ich hätte besser machen können. Ja, es ist bitter, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, im Judo ist halt auch alles möglich. Und ich glaube, es wäre falsch gewesen, zu den Spielen hinzufahren, zu sagen, ja, jetzt gucken wir mal, was wird. Weil ich war amtierende Weltmeisterin und ja, dann will man Gold. So, man weiß, dass man ganz oben von allen stehen kann, also warum nicht nochmal? Und deshalb würde ich das Ziel immer wieder wählen. Klar ist es danach umso bitterer, wenn man komplett leer rausgeht. Aber für mich ist trotzdem wichtig, so ein Ziel zu haben. Und Judo ist ein harter Sport, Judo kann ganz schnell vorbei sein und ganz, ganz oft ist es für mich gegangen. Dieses eine Turnier war es halt gegen mich. Ich wurde sauber erwischt, die hat mich überrascht. In meinen Augen hatte ich einen ganz, ganz starken Vormittag, habe mich leider im zweiten Kampf verletzt. Dann waren 4 Stunden Pause. Ja, das macht dann schon irgendwie was mit einem. Ich war trotzdem optimistisch, dass ich da ins Halbfinale gehe und beziehungsweise ins Finale einziehe. Der Kampf hat nicht geklappt. Und ja, dann um Bronze dachte ich so, ja, du holst jetzt die Medaille. Du gehst nicht ohne nach Hause. Ich war mir so sicher. Ja, hab da eigentlich auch einen ganz guten Kampf gemacht, hab mit den Strafen geführt. Aber dann war es halt diese eine Sekunde. Und diese eine Sekunde macht beim Judo alles. Ich meine, ich hätte auch an dem Tag, ich habe diesen 5. Platz, der ist die Holzmedaille, die tut einfach weh. Aber ich hätte auch im ersten Kampf nach 10 Sekunden fliegen können. Ja. Das wäre noch bitterer gewesen. Also es ist Judo, es kann eben alles passieren. Und mich hat es dann um diesen Bronzekampf dann einfach erwischt. Ja.
Aber jetzt mal, wenn man das so hört, klingt das ein bisschen wie Schach. Ne? Man kann sich da so ein bisschen, da mache ich das so, da mache ich das so. Gibt es so Momente, wo du dann da stehst und sagst, okay, du gehst den Kampf durch und danach im Nachgang gehst du den Kampf nochmal durch. Ist das so ein bisschen
ja,
Schach mit echten
Menschen? Also man analysiert schon viel, die Gegner, und stellt sich so ein bisschen drauf ein. Und jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Judo und ich versuche dann zu überlegen, wie kann ich mein Judo einsetzen, bestmöglich. Und dafür trainieren wir stundenlang davor, jahrelang davor und machen ja ganz viele Trainingswettkämpfe. Und das ist quasi so die Möglichkeit, dass wir ganz viele verschiedene Situationen im Kopf abspeichern. Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Kämpfe davor haben, weil das speichert ja alles das Gehirn ab. Und dann, ich bin persönlich ein intuitiver Kämpfer. Das heißt, ich gehe auf die Matte, ja, ich habe einen Plan, ich visualisiere davor, ich gehe rauf, aber ich bin auf dieser Matte und ab dann weiß ich nichts mehr. Aber was heißt, weiß ich nichts mehr, aber ab dann funktioniere ich einfach nur noch intuitiv. Die ganzen Jahre davor habe ich dafür gearbeitet, dass ich dann versuche, in der richtigen Situation das Richtige zu machen, den richtigen Schritt zu machen, den richtigen Zug zu machen, die richtige Technik zu machen. Das sind dann alles so Gefühlssachen. Also ich weiß, wenn die Gegnerin, ich habe die in der Hand, die macht einen Schritt, also mache ich das. Also ich denke da aber nicht drüber nach, sondern das sind alles Abfolgen, das läuft einfach. Das läuft einfach und das ist das Ergebnis von dem ganzen Training, was man davor hat. Und es geht oft gut aus, sehr oft ging es gut aus. Ja.
In dem Fall leider nicht.
In dem Fall leider nicht.
Dann ist der Schmerz groß, die Enttäuschung saß tief, da sind Tränen geflossen. Nimmt man dann den Trost der mitgereisten Familie überhaupt noch wahr? Oder sagt man, egal wer da jetzt steht, das ist, entschuldigen Sie die Wortwahl, aber eine große Scheiße.
Ich glaube, in dem Moment kann niemand die richtigen Worte finden. Und ja, die sagen dann schon immer nette Sachen, aber ich denke mir dann so, ja, ich will die Medaille, ich will keine Worte. Also ich glaube, die Worte sind es dann eher nicht, die mir in dem Moment helfen, gerade so kurz danach auch, sondern es sind dann eher so das gemeinsame Beisammensein, das in den Arm nehmen und vielleicht auch das Ablenken. Man spricht über was anderes. So, das ist dann eher so, was mir hilft.
Jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen, Gott sei Dank. Hast du deinen inneren Frieden mit dem 5. oder mit der Holzmedaille, wie du sagst, machen können? Bist du sozusagen fertig mit dem Prozess Paris?
Nee, das bin ich noch nicht. Das dauert wirklich noch ein bisschen länger. Also ich habe ja die letzten zwei Jahre alles dafür gegeben, zu den Spielen zu fahren, um mich zu qualifizieren. Und ich glaube, dann ist normal, dass man nach so einer langen Zeit es nicht in 2 Wochen packen kann. Und nach Tokio damals hat mich dieser Halbfinalkampf wirklich ein halbes Jahr noch beschäftigt. Ich habe dann immer wieder geträumt, was ich falsch gemacht habe, weil das war der Kampf um Gold im Prinzip damals, das Halbfinale gegen die Japanerin. Und das hat mich schon so geärgert und jetzt habe ich 2 verpatzte Kämpfe und ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also ja, bis Ende des Jahres bin ich, glaube ich, damit schon noch ein bisschen beschäftigt, zumindest in meinen Träumen.
Du hast Tokio angesprochen. Nach Tokio bist du in ein sogenanntes Post-Olympia-Depressionsphase gerutscht und hast da lange auch drunter gelitten. Was passiert da mit einem? Also wie kann man sich das vorstellen? Man war bei Olympia, man hat jetzt alles. Bronze ist jetzt auch nicht nichts, also immerhin, hey. Und dann kommt man nach Hause und fällt in so ein Loch. Was ist denn dein, ja, wenn du sagst, der Kopf ist dein größtes Kampfmittel, was ist da in deinem Kopf passiert? Was ist da?
Es ist wirklich schwer zu verstehen, weil es war mein erfolgreichstes Jahr bis dahin. Ich bin 6 Wochen vor den Spielen Weltmeisterin geworden. Dann 2 Bronzemedaillen, also besser geht's nicht. Aber ich glaube, es war einfach die ganze Arbeit und die Jahre und den Fokus davor. Es war ein Kindheitstraum. Also Tokio waren meine ersten Spiele. Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, dorthin zu kommen. Da werde ich Weltmeisterin, was so nicht geplant war und überragend war. Fahr zum Spielen, dann klappt auch noch die Medaille im Einzel und im Team. Ich sehe so diese Post-Olympia-Depression so ein bisschen wie als, das war so eine Neufindungsphase, eine Sortierung, so wo stehe ich eigentlich gerade? Ich habe mein ganzes Leben diesem Punkt gewidmet, jetzt ist der Punkt quasi erledigt und was jetzt? Also ich musste mich einfach neu sortieren, neu finden, schauen, wo stehe ich gerade, was will ich, was ist mein neues Ziel? Ich habe erstmal ein neues Ziel dann irgendwie auch gebraucht und ja, das war ein langer Prozess.
Wie bist du da durchgekommen?
Erstmal, glaube ich, war der erste Punkt die Akzeptanz. Also ich habe dann schon irgendwie, am Anfang war alles gut, man feiert die Medaillen, die Stars, man hat schöne Events. Ja, und danach kommt die ruhige Zeit. Und da habe ich gemerkt, okay, die ruhige Zeit, die ist doch ein bisschen sehr ruhig bei mir. Dann, ich war jetzt sehr traurig ganz oft, ich habe viel geweint, ohne aber jetzt einen Grund zu haben, einen krassen Grund zu haben. Ich wollte irgendwie nur zu Hause bleiben, ich wollte nicht unter Leute, also einfach nur verschanzen. Und mir ging es einfach schlecht. Und das ist einfach ein krasses Gegenteil zu, wie ich halt sonst bin. Und ja, am Anfang habe ich es nicht richtig verstanden, aber ich arbeite schon sehr lange auch mit einem Sportpsychologen zusammen und habe da mit dem schon ein paar Sitzungen gehabt. Und dann war es für mich erstmal ganz wichtig, dass ich es akzeptiere, dass ich gerade in dieser Phase bin. Und ich kann es nicht ändern. Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, ach, jetzt geht's mir wieder gut. Sondern ich wusste, okay, jetzt bin ich in dieser Situation. Ich akzeptiere es. Und du weißt aber nicht, wie lang es geht. Du hast keine Ahnung. Und das war für mich das Schwierigste, dass ich es nicht das war was man nicht, einfach nicht beeinflussen kann. Und du weißt einfach nicht, wann ist es zu Ende. Und und dann war es lange, lange unschön. Und irgendwann habe ich dann für mich halt gesagt, so, jetzt du fängst wieder an mit Judo, du versuchst jetzt einen geregelten Tagesablauf zu machen, dass man einfach Termine hat, dass man Struktur hat. Und ja, Judo hat mir am Anfang keinen Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Ich bin einfach nur hin, weil ich gedacht habe, es hilft mir, aber ich hatte gar keine Lust. Und es hat mir aber wirklich geholfen, immer wieder ein Stück reinzukommen. Und dann wurden die schlechten Tage weniger, die guten Tage mehr. Und so habe ich dann wieder die Liebe zum Sport zurückgefunden und dann auch so mein neues Ziel gesteckt. Ich will den Weg Paris gehen, Gold, Paris Gold. Und ich habe es immer Mission Gold genannt. Und konnte mich dann irgendwann immer von Zeit zu Zeit ein Stück mehr damit, mit dem Ziel identifizieren. Am Anfang war es halt so, ja, ich sag's jetzt, aber ich fühl's nicht. Und von Zeit zu Zeit habe ich gemerkt, okay, jetzt fühle ich das Ziel auch. Jetzt ist es wirklich so, das Ziel und ich sind eins. Es ist nicht nur einfach, ich sag's, sondern ich will's wirklich und bin bereit, diesen Weg jetzt nochmal zu gehen.
Du hast den Therapeuten schon angesprochen. Das war sicher nicht der Einzige, der sozusagen dir zur Seite stand in dieser Zeit. Wer war für dich in dieser Zeit besonders wichtig? Wer stand dir da besonders nah und hat dir da durchgeholfen?
Ich würde sagen, am Anfang war das ein ganz, ganz kleiner Freundeskreis. Also es waren so ein, zwei Mädels. Weil ich am Anfang ja auch nicht öffentlich drüber gesprochen habe, sondern wollte es einfach für mich behalten. Und selbst in diesem kleinen Freundeskreis war es dann so, die Hälfte hat es verstanden, die Hälfte hat es nicht verstanden. Die waren alle für mich da, also keine Frage. Und es tat auch einfach gut, es einfach loszuwerden, darüber zu reden. Aber es war für viele auch irgendwie unvorstellbar, so, ey, du hast gerade so krasse Medaillen, wieso geht's dir schlecht? Also es ist, glaube ich, für Außenstehende schon schwer zu verstehen im ersten Moment.
Vielleicht müssen wir das dann nochmal, was macht man da durch? Also welche Bilder sieht man? Ist man dann so einfach leer und kann gar nicht sagen, kann gar nicht schreiben? Wie ist das?
Ja, so leer trifft's, glaube ich. Ja, ich glaube, so leer trifft's ganz gut und einfach, ja, ist wie so eine graue Wolke. Ich denke auch, das ist nicht nur im Leistungssport so. Ich glaube, jeder, der sich in seinem Leben, egal auf welche Art und Weise, ein Ziel steckt, hart dafür arbeitet und es dann erreicht hat, der steht erstmal da und überlegt so, hey, was mache ich jetzt? Also ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Wir sind nicht keine Maschinen und wir können nicht immer einfach nur ackern. Und dann ist alles gut und dann geht's zum nächsten Ziel. Sondern ich glaube, dass es nicht nur im Sport so ist, sondern ganz, ganz vielen Menschen es so geht, dass die hart auf was hinarbeiten, was ja schön ist. Man setzt sich Ziele im Leben und man tut alles dafür. Dann haben wir dieses Ziel erreicht oder diese Aufgabe erreicht. Das Projekt ist ja egal, auf welche Art und Weise man was macht. Und was dann? Ich glaube, ganz vielen geht es danach so.
Ist das vielleicht eine Sinnfrage nach dem Motto?
Ich habe ja auch gesagt, Post-Olympia-Depression ist so ein harter Begriff. Aber im Prinzip ist es nichts anderes zu gucken, ey, wo stehe ich gerade? Was will ich? Neues Ziel? Wohin geht's? Das ist einfach ja so ein bisschen
die Aufgabe meines Lebens.
Ja, auch, ne? Einfach zu überdenken nach so einer Aufgabe, die man dann erreicht hat. Ja. Mhm.
Du bist damit auch in die Öffentlichkeit gegangen, hast das ganz bewusst gemacht. Auch das ist ein Schritt, den jetzt nicht viele machen. Warum hast du das gemacht?
Ja, da kommen wir wieder zum Thema Vorbild. ja, ich habe irgendwie im Bett gesessen. Ich hatte Corona. Mir ging es super schlecht, weil ich 2 Wochen Einzelisolation hatte in der Zeit. Und das hat mir wirklich nochmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dachte ich so, ey, es kann doch nicht sein. Also mir ist dann so das Bild durch den Kopf gegangen, alle Menschen oder Leute, die mich kennen, verfolgen, sehen jetzt die witzige, freundliche Anna, die gerade krasse Medaillen geholt hat, der es gut geht. Aber eigentlich sieht niemand gerade dieses Bild, wie ich da im Bett lag und geheult habe und keine Ahnung. Und dann dachte ich so, nee, ich bin das eigentlich auch und das gehört irgendwie dazu. Und ich habe eine Vorbildsfunktion und dann dachte ich so, warum nicht darüber sprechen, dass die Leute auch sehen, dass es die Kehrseite einer Medaille auch sein kann und dass es aber okay ist. Es ist nicht so, ich wollte nicht Angst vor Leistungssport machen, aber dass es einfach normal ist und es okay ist, wir alle keine Maschinen sind und dass es einfach passieren kann und dass man es dann halt akzeptieren muss, dass es so eine Phase gibt. Und ja, auch vielleicht zur Vorbereitung auf jüngere Generationen, die dann auch mal bei den Spielen sind und denen es dann vielleicht auch so, ja, so ergehen kann.
Du wirst ja dann wahrscheinlich auch nach der ganzen Zeit so eine Art Werkzeugkasten zurechtgelegt haben. Ist vielleicht ein bisschen zu simpel formuliert, aber so eine Art Handreichung, so kommt man da durch. Gibt es da irgendwie so 3, 4 Punkte, wo du sagst, ja, daran erkennt man's und damit kommt man durch?
Also ich glaube, erkennen ist einfach, wenn man ja viel traurig ist, nicht gut drauf ist, nicht so gern unter Leute möchte, sich so ein bisschen verschanzt, aber es auch irgendwie keinen richtigen Grund gerade gibt. Also so war es bei mir halt. Ich habe keinen Grund gesehen, aber ich habe mich irgendwie verändert. Ich bin einfach eine ganz andere Anna geworden. Ich war viel ruhiger, ich habe nicht mehr viel gesagt. Also es ist dann schon auch ein paar rückblickend auch aufgefallen, dass wenn wir uns getroffen haben am Tisch, früher habe ich halt irgendwie Stories erzählt, Witze erzählt, keine Ahnung, war so die Frohnatur am Tisch. Und dann saß ich halt eigentlich nur so als Zuschauer am Tisch und habe nichts gesagt. Und ja, denn ganz wichtig, wie ich schon gesagt habe, ist die Akzeptanz erstmal, dass man es einfach akzeptiert hat, dass man da drin ist. Dann ist es nicht schlimm, wenn man sich auch Hilfe holt. Also mir, ich habe erstmal diesen kleinen Freundeskreis gehabt und natürlich meinen Sportpsychologe, mit dem ich schon immer gearbeitet habe. Da war halt cool, dass ich ihn direkt zur Hand hatte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch so einen kleinen Pool raussucht, mit denen drüber spricht. Und wenn nicht, dann holt man sich Hilfe. Das ist nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt. Und ja, und dann braucht man halt einfach so ein bisschen Zeit rauszukommen. Und mir hat dann irgendwann einfach diese Struktur wieder geholfen. Bei mir war es natürlich nach den Spielen, ja, da steht halt auch nichts mehr an. Es war halt, ich habe kein strukturiertes Training gehabt, ich habe keine Termine so krass gehabt, dass man halt einfach, ja, sich bewusst Termine legt, mit Freunden was macht. Bei mir war es dann das Training, dass man, ja, diese Alltagsstruktur, glaube ich, ist schon wichtig.
Wie wichtig war zum Beispiel auch, dass du hier beim KJC geblieben bist, deinem Heimatverein? Wie wichtig war dieser Verein, der ja dann auch sehr stolz auf dich ist und du denen die Treue gehalten hast, dass die dann vielleicht auch jetzt in dieser Zeit dann auch für dich wichtig waren?
Ich glaube, der Verein war jetzt am Anfang nicht so wichtig, bin ich ehrlich, aber weil ich es ja auch am Anfang in einem ganz kleinen Kreis gehalten habe. Also ich habe erst mit dem, ja, als ich mit dem Schritt an die Öffentlichkeit, haben es eigentlich ganz viele erst auch mitbekommen. Also ich habe es wirklich ganz, ganz, ganz klein gehalten davor. Und dann war es aber natürlich, ja, ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Viele Sportler und Sportlerinnen haben sich bedankt, dass ich das darüber spreche, weil es denen genau gleich geht, aber sie nicht darüber öffentlich reden möchten. Ja, und dann kamen natürlich von überall seitens, also Verein, Familie, alle, ja, waren alle dann schon auch da und haben einem ein gutes Gefühl gegeben. Und ich hatte auch ganz tolle Trainer. Also mein Trainer, den habe ich dann schon auch irgendwie ein bisschen früher noch mit eingeweiht und ich hatte zu keiner Zeit, hat er mir Druck oder Stress gemacht, so ey, du musst jetzt mal wieder auf die Matte, du musst trainieren, sondern er hat gesagt, Anna, nimm dir deine Zeit und ja, wenn du bereit bist, dann komm zurück, du bist herzlich willkommen. So. Und das war, glaube ich, auch wichtig, dass ich nie Druck gespürt habe, ich muss jetzt wieder funktionieren, sondern ich nehme mir die Zeit.
Jetzt nach Olympia mit der Holzmedaille, wie du sagst, hast du natürlich auch mit deinem Freund einen erfahrenen Sportler an deiner Seite, der vielleicht so Momente kennt. Wie hilfreich ist das, dass dein Freund Leistungssport versteht, weil er das selber gemacht hat?
Sehr wichtig. Also ich glaube, sonst hätte diese Beziehung auch gar nicht funktioniert. Es ist eine Fernbeziehung auch noch. Ja, es ist total schön, so jemanden an der Seite zu haben, der das einfach versteht. Und jetzt gerade auch in der Situation, wie du schon gesagt hast, tut einfach gut, also jemanden zu haben, der findet dann auch öfters mal die richtigen Worte. Weil er selber weiß, was man nicht in der Situation hören möchte. Und es tut einfach gut, jemanden da so an der Seite zu haben. Es geht dann manchmal gar nicht um viel Worte, um krasse Gesten, sondern einfach irgendwie, man weiß, da ist jemand da. Und dann einfach mal eine Umarmung und da sein und aber auch das Ablenken. Also ja, das heißt, man fährt irgendwo hin in Urlaub oder man macht eine andere, man geht schön essen oder keine Ahnung. Also dieses Abgelenktsein ist auch gut, dass man nicht dieses alleine Versauern im Zimmer hat.
Wir reden ja über Frieden. Frieden hat, man mag es kaum glauben, mit Liebe zu tun, mit Geborgenheit. Und das muss doch eigentlich ein irre Gefühl sein, wenn man sich so fallen lassen kann. Und ja, da fängt einer auf, der weiß, jetzt ruhe ich aus.
Ja, total. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl nach Tokio. Also da war ich Single, hatte ich keinen Freund. Vielleicht war es auch der Grund, dass ich in diese Post-Olympia-Depression reingerutscht bin, weil ich dann irgendwie diese enge Bezugsperson oder diesen Fels nicht hatte. Gerade fühlt es sich auf jeden Fall gut an und er ist für mich da und hilft mir und bin sehr dankbar, dass ich ihn gerade habe. Hm.
Nur damit unsere Zuschauer das vielleicht auch ein bisschen nochmal differenzieren können. So eine Post-Olympia-Depression ist keine klassische Depression. Nee. Vielleicht kannst du da nochmal einen Unterschied klar machen.
Ja, genau. Also es gibt ja schon diese klinische Depression und die Post-Olympia-Depression ist, kann man sagen, so ein bisschen wie so eine Vorstufe. Man kann in eine richtige Depression reinrutschen, wenn man da wirklich nicht rauskommt oder ja, sich keine Hilfe sucht, aber es ist definitiv eine Vorstufe. Ich habe auch zu keiner Zeit Medikamente oder so genommen, sondern wir haben es ja schon erörtert, das ist einfach so, ja, so eine Sinnkrise, so eine Neufindungsphase gewesen, genau. Und es ist aber wichtig, dass man ja in der Zeit sich schon auch Hilfe sucht. Und da irgendwie so einen Ansprechpartner hat. Da sind wir im Sport Gott sei Dank mittlerweile ganz gut aufgestellt, weil es ein wichtiges Thema ist und immer mehr drüber gesprochen wird. Und ja, da hat man eigentlich immer jemanden, den man sich da zur Hand nehmen kann und mit dem man darüber reden kann.
Kommen wir nochmal auf den Aspekt, diesen Krafttanker, diese Kraftquelle von den Kollegen und auch auf deiner Heimat zu sprechen. Der Name lässt es ja erahnen, Anna Maria. Hier in deiner Heimat sind das ist ja auch so ein bisschen dein mentaler Anker. Hier in Ravensburg sind die Menschen überwiegend katholisch. Hast du einen persönlichen Bezug zum Glauben?
Also ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Hab's eigentlich auch auf eine coole Art und Weise kennengelernt. Wir hatten einen ganz tollen Pfarrer. Irgendwann war es dann so, man geht halt der Mama zuliebe mit in die Kirche.
Welcher Jugendliche hat das nicht erlebt?
Und man hat's halt gemacht. Dann kam aber mein Sport. Und da die Wettkämpfe immer am Wochenende sind, konnte ich dann oft nicht dabei sein. Aber über die Jahre habe ich dann tatsächlich so ein bisschen meinen eigenen Glauben entwickelt. Also so meinen eigenen Bezug zu Gott und finde, das ist ich gehe ganz oft manchmal auch einfach alleine in die Kirche, auch in eine leere Kirche, also jetzt nicht zum Gottesdienst, weil ich habe das Gefühl, es ist so ja, das ist ruhig und kann also meinen Austausch machen, meine Gedanken fließen lassen und ja, habe schon das Gefühl, ja, ich glaube schon, dass da oben jemand ist, der so den Weg bestimmt. Ich habe auch schon oft, also ich ist ja bei mir nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab viele Situationen, wo es mir nicht gut ging, wo ich verletzt war, wo es mal schlecht lief, wo ich dann gedacht habe, so Mensch, es kann auch nicht sein. Aber dann dachte ich mir so, okay, vielleicht ist es der Weg, der mir gerade zugetraut wird. Kann nicht jeder durch so einen miesen Weg gerade gehen. Und ich habe vielleicht die Kraft dazu oder der Weg ist für mich bestimmt, dass ich danach noch mal stärker rauskommen. Und ich bin Weltmeisterin dieses Jahr wieder geworden, was unglaublich ist, weil, dass ich es einmal geschafft habe, war schon krass, aber beim zweiten Mal ist schon was Besonderes. Also in Deutschland gibt es keine Frau, die es jemals vorher geschafft hat im Judo. Also
man muss auch dazu sagen, die Weltmeisterschaft ist ja vom Wettkampf her der deutlich anspruchsvollere Wettkampf, wenn man jetzt mal vergleicht.
Ja, es ist ein bisschen härter wie die Spiele. Das stimmt, weil das Teilnehmerfeld voller ist. Ja, ja. Also zu den Spielen ist es härter hinzukommen.
Ja.
Aber das Teilnehmerfeld ist bei der WM härter, ja. Ja.
Ohne Olympia jetzt schmälern zu wollen.
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, da muss man erstmal hinkommen und da ist dann die Creme de la Creme auf der Matte. Aber ja, man hat bei der WM halt ein härteres Teilnehmerfeld.
Ja. Wir haben eben, also die Familie als deine eine deiner Kraftquellen auch, oder eine deiner Werte auch, deiner Anker, deiner mentalen. Viele Leistungssportler definieren sich nicht selten durch ihre sportlichen Erfolge. Mhm. Den Eindruck habe ich jetzt bei dir überhaupt nicht. Ist nett, wenn man was gewinnt, aber Anna-Maria Wagner ist dann doch mehr als nur Judoka. Welche Werte machen dich aus, beziehungsweise welche sind dir wichtig neben der Familie zum Beispiel?
Also ich bin generell ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich guck immer, dass es allen gut geht oder ich würde immer mich erst um andere kümmern, bevor ich nach mir schaue. Das ist so eine Eigenschaft, die hat mir meine Mama mitgegeben, die habe ich von meiner Mama. Ich bin sehr fürsorglich, hilfsbereit, will immer, dass es allen gut geht und ja, dass alles friedlich ist und alles harmonisch ist und ja, das ist so die weiche Seite von mir. Vom Papa habe ich den Sport, von der Mama eher die Harmonie. Und das ist so meine Eigenschaft.
Im Wort Zufriedenheit steckt ja auch Frieden. Und jetzt bist du jemand, der sehr ehrgeizig hat, immer so eine negative Note. Aber ist eigentlich nicht so.
Nee, kann man schon sagen.
Ja, ja. Und jetzt bist du sehr ehrgeizig. Würdest du sagen können, ich kann auch zufrieden sein mit dem, was ist?
Gerade noch nicht. Also ich glaube, wir sind noch, ja.
Okay, zu nah an Paris noch dran.
Ja, nee, also ich glaube, ja. Ne? Da habe ich zum Beispiel auch mit meinem Freund drüber gesprochen. Er hat ja mit Sport aufgehört und er hat gesagt, erst mit deutlich mehr Abstand nach seinem Karriereende kann er ganz anders auf seine Karriere blicken. Und er sagt, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen, wenn ich irgendwann mal aufhöre, dass ich ganz anders da zurückschaue mit ein bisschen Abstand und man dann nicht irgendwie Kämpfe noch analysiert, Fehler sucht was habe ich nicht erreicht, sondern dass ich dann drauf schaue und sage so, boah, die Dinger habe ich erreicht, ich habe die und die Medaillen gesammelt, ich bin die erfolgreichste weibliche Judoka, die es jemals gab. Also mit den WM-Titeln auf jeden Fall. Und bin Fahnenträgerin gewesen. Also darf man irgendwie auch nicht vergessen.
Yeah.
Das nimmt mir auch niemand. Also ich glaube, mit Abstand kann ich stolz sein auf alles, was ich erreicht habe und kann dann auch sagen, der Weg hat sich gelohnt. Also alles, was ich geopfert habe, den Weg, den ich gegangen bin, durch die Täler, die ich gegangen bin und es hat sich gelohnt. Also, und dass man einfach stolz sein kann.
Die Frage klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem, ich will sie trotzdem mal stellen, weil eben du hast jetzt von Zielen gesprochen, von Sinnsuche. Was ist für dich oder was wäre für dich das größte private Glück? Wo sagst du, bin ich zu Hause, hier ist meine Passion, hier ist meine Berufung? Hier finde ich meinen inneren Frieden.
Also ich glaube, ortstechnisch wird es auf jeden Fall der Süden wieder. Und dann wünsche ich mir einfach Familie. Ich wünsche mir Kinder. Ich wünsche mir ein Dach über dem Kopf. Also ich wünsche mir einfach so, ja, dass man so seine eigene Familie gründet, seine eigene kleine perfekte Familie, wie man sie halt für sich hat. Und ja, und dann mal schauen.
So ein Ziel kann man sich eigentlich nur wünschen, wenn man selber sowas erlebt hat. Ja. Das ist eigentlich was Schönes. Und sehr bescheidenes Ziel eigentlich, wenn man mal überlegt, was so ehrgeizige Sportler dann doch immer für Ziele haben. Am Anfang des Interviews hast du mal eine Frage, oder da hast du eine Frage während des Telefonats, da haben wir mal drüber gesprochen, da hast du gesagt, muss ich meinen Judo-Anzug mitbringen? Ich fand das irgendwie sehr lustig, als ich das Telefonat noch mal beendet, habe ich geschmunzelt und gesagt, nein, wir werden sie nicht quälen, sie muss diesen Anzug nicht anziehen. Gibt es so eine Zeit nach so einem Olympia-Trainingslager, 2 Jahre und dann kommt Olympia und danach kann man das Ding nicht mehr sehen?
Ja. Also was heißt, kann man nicht sehen, aber ich habe einfach, ja, man hat dann die Muße nicht, den anzuziehen zum Trainieren. Also ich könnte mir, ja, man kann sich dann irgendwie nicht vorstellen, hart zu trainieren. Also es hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber man hat, ja, die Quali beim Judo sind 2 Jahre und ich habe 2 Jahre lang jeden Tag versucht, 110% aus dem rauszuholen. Hab Turniere gekämpft, hab ja, gelacht, geweint, geschwitzt. Ja, und es war einfach eine sehr, sehr, sehr harte und intensive und harte Phase. Und deshalb freue ich mich oder man freut man sich danach, weil man es einfach mal nicht muss. Also man macht es ja eh nur alles, weil man es selber möchte, aber man genießt es einfach mal durchzuatmen, das zu machen, worauf man Lust hat und sich einfach mal um sich und seine Bedürfnisse zu kümmern. Ich genieße es, die Zeit mit Freunden und Familie nachzuholen, die man ja doch immer oft ja absagen musste und ja.
Also einfach mal Zeit ohne strukturierten Trainingsplan. Ist auch schön. Es gibt auch eine Zeit nach der Sportlerkarriere, jetzt bist du jetzt 28, also, aber trotzdem, dein Freund studiert und du auch, drückst im Fernstudium die Schulbank, wie man so schön sagt, Hotel- und Tourismusmanagement. Gibt es Pläne, Ziele mal
ja,
nach der Karriere?
Also mein Ziel ist auf jeden Fall, diesen Bachelor in der Hand zu haben. Ich bin schon sehr lange Student, ja, hatte bisher andere Prioritäten. Und ja, und jetzt sind es ja 4 Jahre bis zum nächsten Spielen. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Letztes Mal waren es ja nur 3. Und deshalb möchte ich mich jetzt auch dem Studium wieder ein bisschen widmen.
Aber Los Angeles ist dann auch ein Thema.
Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher. ich lasse es auf mich zukommen. Ich lasse meinen Körper entscheiden, ich lasse meinen Kopf entscheiden. Meine innere Flamme, mein Brennen für den Sport. Und dann lasse ich das Jahr für Jahr so ja einfach laufen. Und dann gucke ich, wann die Reise zu Ende ist oder ob sie erst nach L.A. zu Ende ist. Man weiß es nicht. Also das ja werde ich echt so immer mal wieder für mich in mich reinhorchen und dann entscheiden.
Für mich, wenn ich mich so auf Interviews vorbereite und auch mich so einlese in die Person, die kennenlernen möchte und mir meine Fragen so sich dann entwickeln, dann lese ich immer so ein bisschen in Lebensläufen und alles Mögliche und denke mir immer so, Donnerwetter, die darf ich jetzt treffen. Jetzt bist du erst 28, hast doch sehr viel erlebt. Und jetzt zurückblickend, okay, es gab Paris und das war ein Ereignis, gab es eben nur Holz, aber trotzdem 28 Jahre Anna-Maria Wagner. Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist, wo du sagst, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, wie dein Freund jetzt auf seine Karriere zurückblickt und sagst, alles richtig gemacht? Oder gibt es irgendwelche Momente, wo du sagst, ja, das ist, dafür kann ich auch Vorbild sein oder dafür bin ich es gerne, dafür habe ich gern trainiert, dafür habe ich gern verzichtet?
Ja, mir würde jetzt so spontan tatsächlich mein letzter Weltmeistertitel einfallen, aber einfach mit dem Rückblick, dass ich ja nach Tokio diese nicht so schöne Phase hatte, dann wieder angefangen habe und ich dann auch erstmal nicht erfolgreich war. So, es war, ist ja auch mal was anderes und war auch hart für mich. Ja, hatte dann quasi so Das war dann 2023. Viele kleine Verletzungen, es lief nicht. Und ich war so richtig frustriert und dachte so, Mann, es kann doch nicht wahr sein. Ich war kurz davor zu sagen, es soll es einfach nicht sein, ich höre auf. Und ich bin aber irgendwie immer dran geblieben, egal wie hart der Tag war und egal wie beschissen gerade meine Situation war. Ich habe irgendwie jeden Tag einfach weitergemacht, weil ich gedacht habe, irgendwann passt alles. Und dann bin ich Weltmeisterin geworden. Und es war so die schönste, also abgesehen von dem Titel, der ist dann in dem Moment zweitrangig, aber es war die schönste Bestätigung, dass es sich gelohnt hat, durch dieses Tal zu gehen und quasi jeden Tag einfach weiterzumachen, obwohl es nicht gut war oder obwohl man sich nicht gut gefühlt hat und am liebsten dann einfach alles aufgegeben hätte und gesagt hat, ich schmeiß alles in die Ecke, ich will nicht mehr. Und das ist so, glaube ich, die schönste Medaille, die ich da in der Hand hatte. Und es war ja dann auch nach den 2 Jahren harter Quali. Es war ein ganz, ganz, ganz enges Rennen um dieses Ticket mit intern mit einer anderen Deutschen. Und diese Medaille war dann so der Beweis, du bist aus diesem Tal raus, du hast gerade dein Olympia-Ticket geholt. Also es war irgendwie alles zusammen. Und deshalb ist es die Medaille.
Ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr persönliche Gespräch. Also ich habe zwar viel vorher gelesen, aber jetzt habe ich hier nochmal ein Stehauf-Mädchen, Dame kennengelernt. Ganz herzlichen Dank für dein Vorbild. Wir wissen schon, warum jetzt der Verein so stolz auf dich ist. Und ja, vielen Dank, dass wir hier mit dir die Zeit verbringen durften.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
Liebe Grandios-Freunde, das war Grandios für heute. Die nächste Sendung kommt bestimmt. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind, wenn Sie weitere spannende Geschichten und Interviewpartner zum Thema Frieden sehen möchten, dann empfehle ich Ihnen auch gerne unsere Homepage unter www.grandios.online. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserem Herausgeber, der Grandios Stiftung. Mit Ihrer Unterstützung können wir Sendungen wie diese hier produzieren und weiteren Menschen eine Leitplanke sein. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis bald. Tschüss. Ciao, Adi.
Grandios, Ihr Podcast mit Tiefgang, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.